Vertraulich am Dienstag, den 10. Februar. Die Themen des Tages aus dem Bildpolitik Newsroom. Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr vergangene Woche mitten im Winterchaos. Und diese Woche geht's gleich heiter weiter. Heute und morgen Streiks. Verdi hat aufgerufen. Kitas, Hochschulen, Polizei, Justizbehörden. Die Gewerkschaft gibt so richtig Gas. Ist das noch angemessen, Jan?
Nein, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, dieser Streik ist völlig überflüssig. Es ist ein Showkampf, der heute und morgen durchgeführt wird in zahlreichen Bundesländern. Denn nach allem, was wir hören, steht ungefähr schon fest, wo man sich bei dem Tarifkampf am Ende einigen wird zwischen Gewerkschaften und den Arbeitgebern. In dem Sinne ja den Steuerzahlern, also uns. Und das wird auf einen Abschluss hinauslaufen, der ungefähr da liegt bei dem, was man letztes Jahr gesehen hat. Und zwar für die Bundesbeamten und die Beamten auf kommunaler Ebene und die Angestellten auf kommunaler Ebene. 5,8% waren das im letzten Jahr, Laufzeit 27 Monate. Und das wird ungefähr das Ergebnis nach allem, was wir hören, auch dieses Mal sein. Und man wird in den Verhandlungsrunden, die ab morgen dann starten sollen, vielleicht bis Freitag gehen, ungefähr zu dem Ergebnis auch kommen. Also warum jetzt dieser Showkampf auf Kosten Hunderttausender, die möglicherweise nicht pünktlich zur Arbeit kommen, weil gestreikt wird, deren Kinder nicht richtig betreut werden, deren Kinder in Kitas oder Schulen heute nicht richtig betreut und unterrichtet werden können. OPs müssen verschoben werden. Aus dem Norden hören wir, dass auch beim Schneeräumdienst oder beim Glätteeinsatz es nur einen Notdienst gibt, also wo möglicherweise sogar Menschen richtig gefährdet sind, weil gestreikt wird. Warum dieser Warnstreik, wenn eigentlich
schon...
Ja, es ist ein Showkampf. Es ist ein Showkampf. Es ist überflüssig. Es ist etwas aus dem mindestens vorangegangenen Jahrhundert, wenn nicht sogar aus dem 19. Jahrhundert, dass wir sagen, da versucht eine Gewerkschaft, ein Gewerkschaftsboss am Ende immer noch Macht zu demonstrieren. Ich sag's jetzt mal ganz platt, der ist da und sagt, jetzt müssen meine Mitarbeiter, Beschäftigten schön für mich noch demonstrieren. Ja, dann habe ich noch mal so das Gefühl, ich bin richtig mächtig und kann dann am Ende sagen, weil ihr so toll demonstriert habt, habe ich jetzt 6% mehr Lohn rausgeholt. Ob die demonstrieren oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das ist ungefähr klar, was bei rumkommt. Und wir dürfen einzig vergessen, beim öffentlichen Dienst sind am Ende immer die Steuerzahler diejenigen, die die Zeche dafür zahlen. Ich gönne jedem mehr Gehalt, jedem mehr Lohn, aber dieser Showkampf, der stattfindet, auf Kosten der Bevölkerung, der ist nicht akzeptabel.
Also die Gewerkschaft fordert ja offiziell noch 7%, mindestens 300 Euro. Laufzeit von nur 12 Monaten würde ja auch bedeuten, man will in einem Jahr schon wieder mehr. Ich meine, 7% wäre ein Schluck aus der Pulle, auf 5,8% wäre eine deutliche Lohnerhöhung, mit der man ja eigentlich müsste leben können.
Aber die Gewerkschaft hat auch gesagt, man will sich orientieren an dem Abschluss für die öffentlichen Dienstbeschäftigten im letzten Jahr. Das sind die für Bund und Kommunen gewesen. Und dieser Abschluss, der lag in zwei Schritten bei 5,8% insgesamt, bezogen auf eine Laufzeit von 27 Monaten. Und wenn das der Maßstab ist, dann kann man sagen, ungefähr da wird man jetzt auch bei den Ländern rauskommen. Also ungefähr zwei Jahre, ein bisschen länger vielleicht, ungefähr 5,8 bis 6% mehr Lohn in zwei Schritten. Das wird ungefähr genau das sein. Also von daher, warum dieser Warnstreik auf Kosten der Bevölkerung?
Passt so eine Lohnerhöhung überhaupt generell in die Zeit?
Das ist immer eine Frage. Wir wissen, dass es auch zum Beispiel ja um die Entlohnung von Polizisten geht in diesem Land, um die jetzt auch gerungen wird. Und da würde ich immer sagen, natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Polizisten ganz angemessen bezahlen. Die tun hier einen hervorragenden Dienst. Wir müssen auf der anderen Seite immer sehen, alle, die öffentlich bezahlt werden von der öffentlichen Hand, sind am Ende vom Steuerzahler bezahlt. Und ganz klar ist, das wird ein teurer Abschluss für jeden Steuerzahler.
Mhm. Kann es auch sein, dass von Wernicke, der seit 2019 Verdi-Chef ist, im nächsten Jahr steht seine Wiederwahl an, dass das schon so eine kleine Wahlkampfeinleitung ist?
Natürlich, das ist doch ganz klar. Jeder Gewerkschaftschef will wiedergewählt werden. Jeder Gewerkschaftschef muss dokumentieren, dass seine Mitgliederzahl steigt, dass er hohe Tarifabschlüsse durchgesetzt hat und dass er, und das ist das Anachronistische an der ganzen Geschichte, immer noch in der Lage ist, Massen zu mobilisieren, damit sie auf die Straße gehen und streiken. Die Zeiten haben sich völlig geändert. Wir sind nicht mehr im Arbeitgebermarkt, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Der Staat, genauso wie die privaten Firmen, haben ja eher ein Problem, gute Leute zu finden. Das heißt, die haben von sich aus schon ein Interesse, gute Löhne zu zahlen. Und wenn wir auch sehen, ein Abschluss von 5,8%, du hast es gerade selbst gesagt, über 2 Jahre, ist schon ganz ordentlich, ist auch deutlich über der Inflationsrate. Da kann man sich mit Sicherheit nicht beschweren. Aber hier geht es um Macht, hier geht es um Showkämpfe. Und das ist das, was wir hier sehen. Wir dürfen uns davon nicht blenden lassen.
Und es geht um viel Geld, du hast es gesagt, auch Steuerzahlergeld letztendlich. Es sind 900.000, ich habe mal aufgeschrieben, 900.000 Tarifbeschäftigte und mindestens noch mal rund 1,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger. Das heißt, wir reden hier über 2 Millionen
Menschen. Ungefähr 2,2 Millionen.
So, 5,8%. Da kommt schon was zusammen.
Ganz klar. Wir sehen natürlich auch, der Staat hat in einigen Bereichen Probleme, gute Leute einzustellen oder zu bekommen. Wir sehen es bei der Polizei beispielsweise. Wir sehen es auch im Schuldienst. Das ist immer nicht ganz leicht. Und von daher ist eine angemessene Bezahlung schon wichtig. Also ganz klar darf der Staat ja, wenn er Arbeitgeber ist, nicht hinter der freien Wirtschaft zurückbleiben. Sonst bekommt er keine guten Leute mehr. Und wir schimpfen zu Recht dann über schlechte Lehrer oder schlechte Polizisten. Das wollen wir nicht. Aber auf der anderen Seite ist es immer ein Austarieren. In der Wirtschaft 5,8% mehr Lohn zur Zeit zu bekommen, das ist eine ganz schöne Stange Geld. Von daher glaube ich auch, 5,8 ist schon das obere Ende dessen, was überhaupt noch verkraftbar ist. Und die Frage ist immer, wo muss dann umgekehrt gespart werden? Und wer 5,8% auch mehr will, so wie die Gewerkschaft, der müsste eigentlich auch sagen, wo soll das Geld denn eingespart werden? Und diesen Mut, den hat Frank Wernicke natürlich nicht. Der würde sich nicht hinstellen und sagen, ja, meine Leute kriegen 5,8% mehr, deswegen müssen wir vielleicht den und den Kindergarten jetzt schließen. Nein, das würde er nie sagen. Das also, ist eigentlich schon fast ein bisschen
falsch. Ein Showkampf als Machtdemonstration, obwohl das Ergebnis eigentlich schon vor den eigentlichen Verhandlungen feststeht. Überhaupt auch Streik, sagen die Arbeitgeber ja, bevor wir überhaupt verhandelt haben, solche Streiks, das zerstört auch Vertrauen.
Wir sehen ja ein Drehbuch, das gibt es bei jeder Tarifverhandlung. Es geht immer los, dass die Gewerkschaft eine hohe Forderung stellt. Dann gibt es eine erste Tarifrunde, in der kommen die Arbeitgeber meistens ohne ein Angebot rein. Dann empören sich danach die Gewerkschaften, sagen, also so geht's nicht weiter. Dann gibt es erste Mal einen Streik. Dann gibt es eine zweite Runde, in der die Gewerkschaft wieder reingeht mit ihrer Forderung und nochmal mit Nachdruck. Ein bisschen Warnstreik vorweg. Und die Arbeitgeber legen manchmal was vor, manchmal nicht. Wenn sie was vorlegen, gehen danach die Gewerkschaften wieder empört raus, sagen ein unmögliches Angebot. Also so kann es nicht weitergehen, dann gibt es wieder Warnstreiks. Dann kommt die dritte Runde. In der dritten Runde kann man sich einigen. Die Arbeitgeber bessern ihr Angebot nach. Und nehmen wir mal an, sie einigen sich, dann geht das Drehbuch auch wie folgt. Man wird bis in die Nacht verhandeln, weil man am nächsten Tag ja dann dokumentieren muss, wir haben wirklich alles gegeben. Beide Seiten haben gekämpft wie die Löwen. Die Gewerkschaft, der Gewerkschaftschef kann dann seinen Mitarbeitern sagen, ich habe bis nachts um 3 wirklich alles gegeben für euch. Das ist jetzt das Ergebnis, mit dem müsst ihr zufrieden sein. Und die andere Seite sagt natürlich auch, wir kämpfen bis zum Ende, weil wir natürlich für die Steuerzahler oder wenn es um Unternehmen geht, dann natürlich für die Firmenchefs möglichst das Ergebnis auch als Kampfergebnis darstellen wollen, wo man noch versucht hat, möglichst wenig zu zahlen. So, das ist immer die Ausgangslage. Das heißt, man wird immer in die Nacht kämpfen. Das ist einfach so, weil es sich viel besser auch verkaufen lässt, ein Nachtkampf, als wenn man sagt, wir waren schon um 3 Uhr mittags fertig und danach haben wir Kaffee und Kuchen gegessen und das war eine ganz lockere Veranstaltung. Nein, das wird nie so sein. Es wird immer einen Showkampf geben, auch in der Nacht. Wir werden es diesmal genauso wieder erleben. Das Drehbuch ist immer gleich.
Danke, Jan.
Gerne.
Lange nicht mehr so viel Bewegung gehabt beim Politiker-Ranking. Es geht rauf und runter. Schauen wir es uns an und versuchen mal die Gründe dahinter zu analysieren mit Bildpolitik-Chefautor Peter Thiede. Also schauen wir mal zuerst auf die Zahlen, Peter. Ich habe da mal was vorbereitet. Boris Pistorius, wie immer ganz oben, Henrik Wüst und Markus Söder, hat sich nichts verändert auf den ersten 3 Plätzen. Aber Lars Klingbeil ist auf Platz 4 aufgestiegen.
Tja, irgendetwas muss sich ja bewegen in der SPD, könnte man jetzt hämisch sagen, aber ich glaube, dass sich Lars Klingbeil als SPD-Chef mal langsam fängt und da hochkommt. Er hat halt ein nettes Auftreten, er war auch mehr in den Medien, also Medienpräsenz hilft. Ja. Ne? Und wenn man dann nicht immer nur auf die Kusche kriegt und so mal positiv vorkommt, so etwas hilft. Und,
soll ich dir mal den wahren Grund sagen?
Sag du mir mal den wahren Grund.
Das ist der wahre Grund.
Roland auf Instagram. Kaiser, genau.
Er hat auf Instagram Post mit Roland Kaiser. Roland Kaiser schon immer SPD-Mitglied und ein großer Unterstützer der SPD.
Ja, Kaisermania, ja.
So heißt einer der populärsten Entertainer in Deutschland.
Ja, er macht ja immer die Elbwiesen in Dresden voll. Ich weiß das, weil meine Schwester fährt da immerhin. Kaisermania, wahrscheinlich auch für Lars Klingbeil. Herrgott, wenn sie Politik nicht macht, dann macht es halt der Gesang.
Ja, es ist halt so.
Der Ton macht die Musik,
ja. Hat wahnsinnigen Einfluss. das muss man wirklich sagen. So, dann haben wir Alexander Drobrindt ist von 4 auf 5 gefallen.
Ja, aber der ist stabil da oben und der ist wirklich nicht so weit weg von Markus Söder. Und das ist eigentlich das Erstaunliche, weil für die CSU klaut Markus Söder eigentlich, also der Sprücheklopfer überhaupt eigentlich jedem die Sonne. Ja. Und dass für Alexander Dobrindt da noch so viel übrig ist, dass er auf Platz 5 bleibt, liegt einfach daran, er macht, glaube ich, in den Augen von vielen Deutschen eine sehr solide Grenzpolitik zumindest. Und in der Abschiebung und in der Sicherheitspolitik macht er jetzt nicht die schlechteste Figur. Also von daher
wirkt eigentlich einer wie der konsequentesten Politiker. So, man hat das Gefühl, so, ja. der macht auch, was er ankündigt.
Ne? Siehst du auch bei Boris Pistorius, der wirkt auch so. Ich sage bewusst, wirkt so. Und er wirkt halt so wie jemand, der auch tatsächlich nur eine Salami- oder Leberwurststulle ist, mit dem du Skat spielen kannst, der auch mal eine Fluppe raucht und ein Bier trinkt. Ja. So, das kommt an. Und die Leute sind ein dicken konservativer, als man immer glaubt.
Auch gestiegen um einen Platz ist Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär von 10 auf 9. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass er wirklich alle Vorschläge, die da aus der zweiten Reihe gekommen sind, Teilzeit, Lifestyle, selber
Zahlen
und dass er alles abgebügelt hat.
Naja, das eigentlich auch sein Job als Generalsekretär ist Ruhe im Karton. Dafür ist er verantwortlich und dem Kanzler den Rücken verhalten. Er hält sich bei anderen Streitthemen raus. Und das ist sehr, sehr auffällig. Er hält sich auch so aus, also ist jetzt nicht der größte, auffälligste Unterstützer für Friedrich Merz, aber er ist schlau genug, sich in den richtigen Momenten zu melden. Das bringt dann eine stabile Position irgendwo im Mittelfeld.
Christian Dürr fragt man sich mal, wie kommt denn der da rein? Die FDP existiert doch quasi gar nicht mehr in der Öffentlichkeit.
Ja, um es mal ganz böse zu sagen, da könnten sich viele Leute freuen, dass sie draußen sind. Und deswegen, es ist auch mehr als Mittel.
Einmal eher, gelb nur
ja,
noch hier.
Eben, es ist nur noch 20. Ein Gelber da und da hat man...
Trostgelb.
Ja, aber nachdem wird gefragt, mehr ist ja an wirklichen Politikern aus der FDP auch nicht mehr da. Abgesehen von dem einen, der noch ein Büro hat, nämlich Wolfgang Kubicki. Ja, so. So ist halt übrig geblieben. Der versammelt halt alle anderen FDP-Punkte.
Auf Platz 12, Heidi Reicheneck. Das ist die Aufsteigerin der Woche von 15 auf 12. Und da haben wir auch nochmal
TikTok.
Pass auf, wir gucken. TikTok. Und da sehen wir sie.
In dieser Regierung will ich, dass du Kinder kriegst. Als Frau bist du fürs Kinderkriegen ja fast schon bestraft. Der Großteil der Sorgearbeit bleibt an dir kleben. Du verdienst nach der Geburt weniger und eigentlich dein ganzes Leben lang. Und das war's ja noch nicht mal.
Ja,
und so weiter und so fort.
Das ist quasi die Weide für die anderen. Die ist halt die von ganz links gegen die ganz rechts. Die stehen beide auch zusammen.
34.000 Likes.
Ja, schön für Frau Reicheneck. Steht für die Spaltung der Gesellschaft zwischen ganz links und ganz rechts. Und wenn die SPD die linke Position nicht mehr so ausfüllt, ganz offensichtlich reicht es bei der SPD dafür nicht, dann macht es ja Platz für so Frauen wie Frau Reicheneck.
Auch Ines Schwertner, die Vorsitzende der Linken, ist um einen Platz gestiegen. Abgestiegen Sarah Wagenknecht, die hat quasi mit Reicheneck getauscht, von 12 auf 15. Ist ja auch ein Phänomen.
Ja.
In dieser komischen Partei.
Bei Sarah Wagenknecht, Herrgott, sie ist draußen. Eigentlich ist sie draußen. Sie taucht eigentlich nur noch damit auf, dass sie zurück will. Dass sie will, dass die Bundestagswahl neu ausgezählt wird. Aber das sind jetzt alles auch, ja.
Das ist auf X, um mal alle sozialen Plattformen durchzugehen. Also ziemlich alle. Da geht es eben genau darum.
Ja, und das ist übrigens auch einen guten Kontrast zu Heidi Reicheneck. Sarah Wagenknecht ist immer eher im Nobel-Outfit unterwegs. Wenn du sie im Auto sitzen siehst, dann sind es ganz oft die handgesteppten Nähte einer Luxuslimousine. Wo sie dann im Fond sitzt und vorne sitzt der Fahrer. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer so ankommt. Und deswegen ist die Reicheneck auch populärer. Die kommt mehr aus dem Volk, die ist mehr auf sozialen Medien unterwegs und die hat einen anderen Tonfall. Sarah Wagenknecht ist dann doch eher ein bisschen so trutschig unterwegs, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, sehr vorsichtig ausgedrückt. So, schauen wir mal auf den Bundeskanzler. Unglaublich, er hat vielleicht selber nicht mehr zu hoffen gewagt. Der ist tatsächlich geklettert von 19 auf 17. Ich meine, der war zusammen mit Jens Spahn immer, also die beiden, die die Bundesregierung und die Regierungspartei führen, waren da hinten festgetackert. Jetzt Friedrich Merz hochgeklettert auf 17. Vielleicht, weil er in Abu Dhabi war und ein paar Großaufträge mitgebracht hat, ja, oder zumindest angebahnt hat.
Ja, und weil sich ein paar Zahlen ändern. Also es sieht ja zumindest so aus für viele Leute, und es kann auch sein, dass sich etwas dreht bei den Wirtschaftsdaten. Er tritt auch ein bisschen anders auf, und er hat zumindest mal einen Menschen bei sich schon mal gefeuert, nämlich seinen Büroleiter im Bundeskanzleramt.
Jakob aber, Schroth.
Ja, aber ich würde jetzt von, wenn man auf Platz 17 ist, für die Wiederauferstehung, die Wiederauferstehungsfeier, ist es ein bisschen früh.
Ja. Jens Spahn, steht der nochmal auf?
Nö.
Vielen Dank, Peter. Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs, rund 90 Außen- und Verteidigungsminister, Vertreter aus über 120 Ländern werden an diesem Wochenende zur Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Die bayerische Landeshauptstadt wird zur Festung. Und mittendrin dabei in dieser Festung ist Sicherheitsexperte Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Lange, im Vorfeld dieser Tagung wird heute bekannt, dass in der NATO eine neue Kommandostruktur eingerichtet wird. Die Amerikaner geben Kommandos ab, die die Europäer übernehmen sollen. Was bedeutet das?
Ja, die Amerikaner haben unter Trump jetzt die Vorstellung, die Verteidigung Europas an die Europa übergeben zu wollen. Und da passt das rein, dass sie sagen, bestimmte Kommandos werden jetzt nicht mehr von amerikanischen Generälen geführt, sondern das müssen europäische Generäle machen. Und das ist Teil, aus der Sicht der Amerikaner, Teil eines Prozesses. Und da wird noch mehr kommen. Die Frage ist, können die Europäer das überhaupt? Wollen die das? Aber das scheint mir auch die Botschaft zu sein, die die Amerikaner in München senden wollen. Sicherheit in Europa müssen die Europäer künftig sich selbst kümmern.
Im Vorfeld dieser Konferenz hat die Münchner Sicherheitskonferenz eine Studie herausgegeben, und da heißt es, dass die neue Weltordnung, die neue Weltpolitik nicht mehr mit Reformen, sondern sozusagen mit der Abrissbirne gemacht wird. Das hat sich auch gegen Trump gerichtet. Unter anderem erwarten Sie ja den amerikanischen Außenminister Rubio. Das wird den nicht so gefreuen.
Ja, jetzt kann ja aber auch sozusagen die Herangehensweise nicht sein, dass wir alle jetzt nur noch Dinge machen, über die Trump und seine Leute erfreut sind, oder? Das wird ja nicht sozusagen das einzige Kriterium sein. Und es ist, glaube ich, auch nicht der Erste, der sagt, die Trump-Politik, die ist disruptiv oder hat mindestens mal disruptive Elemente. Das Thema Politik mit der Abrissbirne betrifft nicht nur die Amerikaner, das betrifft viele andere auch. Und die Frage, die die Münchner Sicherheitskonferenz stellt, ist ja auch, kann Disruption eigentlich konstruktiv sein? Also kann man auch neue Dinge aufbauen, die etwas taugen?
Ja, interessant. Sie sagen das. Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, der ja auch als Präsidentschaftskandidat gehandelt wird für die nächsten US-Wahlen, der ist ja auch da, also ein ausgesprochener Trump-Gegner. Und der hat neulich in Davos beim Weltwirtschaftsgipfel ja gesagt, dass er es nicht mehr ertragen könne, wie die Europäer vor Trump kuschen würden. Würden Sie das auch dann unterschreiben?
Nein. Also ich finde auch, wir müssen jetzt nicht uns zum Bestandteil der inneramerikanischen Auseinandersetzung machen. Also Herr Newsom soll sich mal in Amerika mit Herrn Trump streiten, so wie sich Parteien in Deutschland auch untereinander streiten. Die Innenpolitik ist nicht das Thema. Aber zumindest kann man doch feststellen, in Bezug auf unser größtes Sicherheitsproblem, das wir haben in Europa, den russischen Angriff auf die Ukraine, hat die Methode, wir sind so freundlich wie möglich zu Daddy, uns alle noch nicht weitergebracht. Und wenn die Daddy-Methode gescheitert ist, muss man sich die Frage stellen, was kann man sonst machen? Und dass die Amerikaner auch kritische Worte zu hören bekommen in München, das ist, glaube ich, auch vor dem Hintergrund der bemerkenswerten Rede von J.D. Vance aus dem letzten Jahr, glaube ich, klar und erwartbar. Aber dafür ist doch so eine Plattform da, dass man sich auch mal kritisch auseinandersetzen kann.
Rubio fährt ja interessanterweise nach der Konferenz direkt weiter in die Slowakei und nach Ungarn, also zu eher Putin- und Trump-Freunden, die aus der EU-Politik immer mal wieder ausscheren. Ist das auch ein Zeichen?
Klar ist das ein Zeichen. Das passt ja in die nationale Sicherheitsstrategie der USA, wo ja im Grunde drin steht, dass die Trump-Regierung sich wünscht, dass alle Regierungen in Europa rechtspopulistische Regierungen werden. So kann man das ja verstehen. Und also Rubio fährt offensichtlich ganz symbolisch zu diesen beiden vermeintlichen Freunden hin. Ich glaube, dass das ein Irrweg ist der Amerikaner. Ich glaube, dass es auch nicht den Amerikanern hilft, wenn wir überall nur noch rechtspopulistische Regierungen hätten. Ich glaube auch nicht, dass das ein Trend ist. Im Moment sieht es ja eher so aus, als würde Herr Orbán die Wahlen verlieren. Aber wir müssen zumindest damit umgehen, dass die jetzige US-Regierung so eine Art rechtspopulistische internationale Politik machen will.
So eine Konferenz wie die in München, die wichtigste Konferenz dieser Art auf der Welt, ist ja immer auch Gelegenheit, nicht nur den Reden zuzuhören, sondern vor allem auch am Rande Gespräche zu führen. Der Ukraine-Krieg steht natürlich da im Mittelpunkt. Ist das auch Gelegenheit, da vielleicht auch für die Europäer doch noch ein bisschen mehr ins Spiel zu kommen? Zusätzlich zu den Verhandlungen, die gerade parallel zwischen Russen, Amerikanern und Ukrainern stattfinden.
Die praktischen Dinge sind entscheidend. Also ich muss sagen, ich habe langsam der kräftigen europäischen Worte genug gehört und dieses Selbstlob der Europäer auch bei den Reden, oh, wir machen doch ganz viel und wir helfen doch der Ukraine ganz toll und guck mal, wie toll die ukrainischen Menschen durchhalten. Also mir persönlich geht das mittlerweile ein bisschen gegen den Strich, aber es wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz sehr viele praktische Dinge geben, wo es um konkrete Hilfen geht, um Industriezusammenarbeit, um Investitionen, um gemeinsame Technologien, um Waffensysteme, die gemeinsam produziert werden, um Dinge zu diskutieren, die gemeinsam entwickelt werden. Also das halte ich für wertvoll und dafür ist die Münchner Sicherheitskonferenz eine wirklich gute Plattform, um auch praktisch was voranzubringen. Man braucht die Reden auch, aber mir persönlich sind die praktischen Dinge wichtiger.
Letzte Frage. Es wurde auch eine Umfrage von der Sicherheitskonferenz im Vorfeld gemacht, ob die aktuelle Regierungspolitik der jeweiligen Länder zur Verbesserung für künftige Generationen führt. Ergebnis: In China erwarten das 80% der Befragten. Man fragt sich, wie frei die antworten können. In den USA sind es nur 31% und am geringsten ist die Erwartungshaltung in Europa. Italien 22, Großbritannien 20 und in Deutschland glauben nur 13%, dass es für künftige Generationen besser wird.
Ja, die Politiker können sich mehr trauen, oder? Das wäre das, was ich daraus schließen würde. Also in Deutschland wird ja Politik gemacht und sobald man einen Vorschlag macht für eine Reform oder eine Veränderung, dann kriegen alle Angst und dann wird das medial niedergemacht. Oh Gott, da hat einer gesagt, wir müssen länger arbeiten oder wir müssen weniger Geld ausgeben oder wir brauchen mehr Wachstum oder solche Dinge. Also wenn diese Umfragedaten stimmen, dann könnte man sich doch mehr trauen, was auf die Zukunft gerichtet ist, damit wir Wachstum haben, damit wir Technologien haben in Zukunft, damit wir mitspielen können in diesem Konzert der Großen. Also 80% fände ich besser als 18%.
Also mehr Mut. Danke, Nico Lange.
Gerne.
Gewalt in Deutschland, psychische Gewalt, sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt ist viel größer als bisher angenommen. Die Bundesregierung hat heute eine in dieser Form einmalige, groß angelegte Studie zu sogenannter Dunkelfeldgewalt, also eine Dunkelfeldstudie vorgelegt. Also Fälle, die normalerweise gar nicht bekannt sind. Und die erschreckendste Zahl daraus ist, nur 5% aller Gewaltdelikte werden überhaupt angezeigt. Das ist also das Dunkelfeld. 95% aller Gewaltfälle werden nicht angezeigt. Wir erfahren also normalerweise gar nichts davon. Unsere Bildredakteurinnen Katharina Render und Laura Krimmer haben erst kürzlich ein großes Projekt gegen Gewalt an Frauen hier bei Bild verantwortet. Fragen wir mal nach euren Erfahrungen, wenn wir diese Studie jetzt sehen. 5% werden nur zur Anzeige gebracht. Was habt ihr in euren vielen, vielen Gesprächen mit den Frauen, die ihr geführt habt, an Gründen erfahren, warum so wenig zur Anzeige gebracht wird?
Also für uns beide ist es, glaube ich, ist diese Zahl heute überhaupt nicht überraschend, weil selbst die vielen Fälle, mit denen wir zu tun hatten und die wir aufgeschrieben haben, die sich bewusst dafür entschieden haben, bei uns mit Gesicht zu sprechen, haben von einem ganz langen Weg erzählt, den es gebraucht hat, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Das waren zum Teil Jahrzehnte fast, ne? Also die Gründe sind eigentlich multifaktoriell, aber es ist so ein Muster, das man erkennen kann, ist, dass die, das nennt man die Spirale der Gewalt, dass die Täter es schaffen, die Frauen sozial, finanziell so weit zu isolieren, dass sie sehr, sehr alleine dastehen am Ende, dass sie Angst haben um ihre Kinder, dass sie Angst haben vor der Sorgerechtsauseinandersetzung, dass ihnen die Beweise fehlen, dass sie Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und da sieht man ja in der Gesellschaft oft noch die Frage nach dem, ja, irgendwas muss sie ja gemacht haben, dass der so ausgerastet ist. Oder auch die Frage, warum ist sie denn nicht gegangen, wird häufig gestellt. Und das sind einfach die falschen Fragen, die wir stellen. Und wir müssen den Frauen dann einen anderen Weg ebnen, dass sie sich trauen können, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich finde das total erschütternd, wenn wir sehen, was wir nach unserer Initiative für E-Mails bekommen haben von Frauen, die noch mit niemandem drüber gesprochen haben, die uns als Ansprechpartnerinnen gesehen haben, weil wir darüber geschrieben haben. Also da muss man sehen, obwohl wir all diese Anlaufstellen haben, die heute ja auch in der Bundespressekonferenz vorgestellt wurden als Hilfestellungen, dass es einfach so eine Hemmschwelle gibt, dass die Frauen sich in ihrem engsten Umfeld niemandem anvertrauen können, sondern dann zwei Journalistinnen schreiben, wir haben Fotos bekommen, wie zum Beispiel sowas, wo die Frauen uns dann die Dokumente ihrer Gewalterfahrungen geschickt haben. Das finde ich wahnsinnig erschreckend, dass wir als Gesellschaft es nicht schaffen, den Frauen dann Weg zu ebnen, sich befreien zu können aus so einer Falle.
Und die Täter schaffen es auch tatsächlich, den Frauen einzureden, dass sie ja gar keine Gewalt erfahren haben, weil sie ihnen über Jahre einreden, deine Wahrnehmung ist die falsche. Und du liebst mich nicht genug und deswegen machst du mich so sauer und deswegen bist du eigentlich schuld. Und wenn dir das jeden Tag in den Kopf gehämmert wird, glaubst du das irgendwann? Und dann noch mit dem Wissen, dass deine Chancen auf eine Verurteilung, selbst wenn du zur Polizei gehst, wirklich denkbar gering sind. Das ist wirklich eine ganz große Hoffnungslosigkeit, die die Frauen davon abhält, sich zu wehren. Und sie bleiben dann in dieser Gewaltfalle gefangen. Und die Täter können weitermachen.
Es ist ja nicht nur körperliche Gewalt, sondern vor allem auch psychische Gewalt. Ne? Das hat auch diese Studie jetzt mal wieder ergeben.
Ja, die psychische Gewalt ist ganz essentiell. Also es gibt ganz wenige Fälle, in denen es zu einer sofortigen körperlichen Gewalt kommt, ohne dass davor monatelang die psychische war.
Und sie ist halt nicht belegbar, ne? Also sie ist super schwierig. Wir haben Chatprotokolle, wo die Männer sich auch so geschickt ausdrücken, dass die Drohung bei der Frau genau ankommt, weil sie den Mann kennt. Würdest du das vor Gericht benutzen, ist ganz klar oder relativ klar, das reicht nicht aus für eine Verurteilung. Aber die Frau weiß ganz genau, da ist ein Codewort drin und das bedeutet, dass ich nachher wieder fällig bin.
Sie ist auch teilweise nicht strafbar in Deutschland. Also Zwangskontrolle ist in UK strafbar, in Deutschland nicht. Ja. Das ist ein Problem.
Also diese Studie hat ergeben, dass Frauen ganz klar deutlich öfter Opfer von Gewalt sind. Aber zum ersten Mal, das gab es noch nie, wurde auch Gewalt an Männern untersucht. Und da war, weil wir über psychische Gewalt gerade sprachen, das Ergebnis, dass auch Männer bei der Betrachtung über die letzten 5 Jahre vergleichsweise häufig Opfer von psychischer Gewalt werden. Also Männer 23,3, Frauen 23,8%. Und hier steht insbesondere von kontrollierender Gewalt, sind Männer 8,7, Frauen 7,1% betroffen. Also tatsächlich auf gleicher Ebene sozusagen. Mich hat euch das überrascht?
Ja, hat mich überrascht. Weil ich hätte tatsächlich gedacht, dass es nicht so angeglichen ist. Aber das ist ja wirklich gut, dass wir auch in dieses Dunkelfeld endlich mal Licht bringen. Weil egal ob Mann oder Frau, kein Mensch sollte Gewalt ausgesetzt sein. Und jeder Mensch sollte Hilfe bekommen. Das ist ganz klar. Und es ist gut, wenn wir da genau hinschauen und unterscheiden, welche Art von Gewalt die Geschlechter oder Männer eher erleben und eher Frauen so, was der Bedarf ist, damit wir Lösungen anbieten können. Weil wenn wir gar nicht wissen, was die Zahlen sind, was das Problem ist, wie sollen wir denn Lösungen schaffen?
Die Familienministerin, die diese Studie mit vorgestellt hat heute, Frau Prien, hat auch noch mal die Zahl der Frauen, die in Frauenhäuser gehen, referiert. In 2022 waren das 14.000 Frauen zusammen mit 16.000 Kindern, die in Schutzhäusern nach Hilfe gesucht haben. Also die Zahl ist auch extrem angestiegen in den vergangenen Jahren. Aber das allein kann ja nicht die Lösung sein, dass Frauen sich in Frauenhäuser fliehen müssen. Jetzt gibt es die Initiative, die im Februar noch in den Bundestag kommen soll, dass zum Beispiel Fußfesseln auch häusliche Gewalttäter angebracht werden sollen, um es mal so zu formulieren. Haltet ihr das für eine richtige Maßnahme?
Ich finde es eine absolut richtige Maßnahme. Es zeigt ja auch die Erfahrung. Wir machen das ja nach dem spanischen Modell. Also Spanien war Vorreiter. Und die Auswertungen dort haben ganz genau gezeigt, wie die Gewalt zurückging. Und seit der Einführung der Fußfessel in Spanien, dort ist keine der Frauen gestorben.
Bei der eher die Fußfesseln.
Wo diese Maßnahme angewendet wurde. Insofern zeigt, es ist effektiv.
Ich finde, Herr Dobrindt hat das auch wirklich sehr schön gesagt, weil er ja gesagt hat, davor ist man davon ausgegangen, die Frau versteckt sich dann in ihrer Wohnung oder in einem Frauenhaus. Und das ist der Schutz, den sie hat. Was schon paradox ist, wenn der Wohnraum der Raum ist, wo die Gewalt stattfindet. Gut, aber das wird mal dahingestellt. Mhm. Aber dadurch machen wir in unserem Gedankengut das Problem der Gewalt gegen einen Menschen zu einem privaten Problem. Und Herr Dobrindt meint ja jetzt ganz gezielt, nein, das kann nicht sein, dass die Frauen sich sonst Private ziehen müssen. Die Frau muss in der Gesellschaft sein, was ist ein gesellschaftliches, eine gesellschaftliche Frage, dass Frauen in Sicherheit leben. Das hat er richtig schön klar gemacht, dass wir als Gesellschaft das ja auch wollen, dass die Frauen, die Gewalt erfahren haben und dann eben auch die Männer, sich frei bewegen können.
Ja, und ich finde, das ist gesamtgesellschaftlich, die zeigt auch ganz gut eine andere Zahl, die vorgestellt wurde zur digitalen Gewalt, die ja explodiert. Und ich glaube, jeder kennt so einen Fall, also gerade wenn man sich in der Öffentlichkeit äußert, wir auch, die Hassmails, die uns erreichen, das reicht von Morddrohungen über Vergewaltigungsfantasien. Und da sind wir als gesamte Gesellschaft wirklich angesprochen, dass wir versuchen, dieses aggressive Klima, das wir momentan, glaube ich, alle verspüren, herunterzufahren, uns wieder zu benehmen wie Menschen, wieder zu lernen, richtig zu streiten, in richtige Diskussionen zu gehen, dass es eben auch diese Form von Gewalt nicht mehr in diesem großen Ausmaß gibt. Mhm.
Ihr habt auch für euer Projekt damals mit dem Innenminister, mit Dobrindt, gesprochen. Glaubt ihr, dass die Bundesregierung sich dieses Themas jetzt wirklich effektiv annimmt?
Ich finde, das zeigt sich schon in den letzten Monaten. Also sie zeigen Fußfessel, K.O.-Tropfen, Tarn-App, das sind alles hier jetzt, diese Studie raus ist, dass da noch eine Folgestudie kommt, dass es das Lagebild zur geschlechtsspezifischer Gewalt gibt. Das war ja jetzt, ich meine, das Zweite, das rausgekommen ist. Ja. Das sind ja alles Schritte in die richtige Richtung. Dann das Gewalthilfegesetz natürlich und dass die Frauenhäuser, also dass insgesamt die Gelder dafür aufgestockt werden, dass die Täterarbeit
intensiviert so, werden soll.
Genau, immer stattfinden soll, dass Frau Prien meinte ja auch, dass in die Schulen gegangen wird, um mal an der Basis zu arbeiten, dass es gar nicht erst zu der Gewalt kommt.
Genau, das hat sie gesagt. Gerade die Präventivarbeit ist das Wichtige. Da sind wir bei Erziehung, Rollenbildern und so weiter und so fort.
Auf jeden Fall. Das ist ja bei jedem Problem, das wir haben, ob es jetzt in der Gesundheitspolitik ist oder hier, dass wir das Problem bei der Wurzel packen müssen. Mhm. Und natürlich geht es gerade darum, wenn wir zum Beispiel nach Amerika schauen, was toxische Männlichkeitsbilder betrifft, das ist alles wieder auf dem Vormarsch. Und da müssen wir auf jeden Fall gegensteuern, in der Bildungspolitik, an Schulen gehen, schauen, Social Media ab 16, dass wir, also wäre ich auch dafür, dass wir da schauen, was gucken sich unsere Kinder eigentlich im Netz an. Das ist auch eine Präventionsmaßnahme, die man auf jeden Fall bei dem Punkt im Auge haben muss.
Ich fand auch den Zusammenhang zwischen Gewalterfahrung in der Kindheit und dann Gewalterfahrung oder auch Täterschaft als Erwachsener, weil das ist ein Punkt, der mir oft gesagt worden ist von Menschen, die zum Beispiel im Vollzug arbeiten, dass viele Täter eben aus Familien kommen, in denen sie Gewalt erlebt haben und sei es, dass sie gesehen, also nicht am eigenen Leib, sondern gesehen haben, dass der Vater die Mutter schlägt und das dann in ihrer Partnerschaft wiederholt haben, weil sie nie gelernt haben, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten nur mit Wörtern auszutragen und nicht mit Kontrolle, nicht mit Gewalt, nicht mit Druck. Mhm. Und das ist auch alles ein Lernprozess. So, das sind gesellschaftliche Probleme. Wir reden hier nicht über Monster, sondern wir reden über gesellschaftliche Probleme, die man ändern kann. Und ich glaube, dass die Bundesregierung das gerade wirklich mit Willen anpackt und ich finde es toll.
Wir hatten auch ein, zwei Hintergrundgespräche mit der Opposition und da fiel auch das ein oder andere Lob tatsächlich für die aktuellen Maßnahmen. Aber wir haben das Thema halt jahrzehntelang stiefmütterlichst behandelt und sind da, glaube ich, relativ am Anfang. Und gut, dass es auch das EU-Korsett, die Vorgabe der Istanbul-Konvention gibt, die wir ja verpflichtet sind umzusetzen, wo ganz klar beschrieben ist, welche Maßnahmen unter anderem den Ausbau von Frauenhäusern wir leisten müssen in Deutschland. Und ich glaube, wir sind von der Gesetzgebung her jetzt relativ gut aufgestellt. Jetzt muss halt aufgepasst werden, dass die Förderungen auch da hinkommen und nicht wieder gestrichen wird, wo es nötig ist, wie in Berlin zum Beispiel im letzten Jahr. Ganz viele Projekte, die dem Gewaltschutz dienten, gekürzt wurden. da müssen wir auch ein Auge drauf haben.
Ihr habt ein Auge drauf.
Das tun wir. Wir bleiben da dran.
Vielen Dank.